Reko-Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Ernährung bei Osteoporose beschäftigen. Osteoporose ist, wie bereits in Folge 1 besprochen, eine Erkrankung der Knochen, die durch eine niedrige Knochenmasse und veränderte Struktur des Knochens charakterisiert ist. Diese Veränderungen werden nicht nur durch das Alter und das Geschlecht bestimmt, sondern auch durch unsere Lebensgewohnheiten. Das möchten wir, Dr. Christiane Karrenberg, niedergelassene Orthopädin aus Rösrath bei Köln und Professor Dr. Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg am Universitätsklinikum Düsseldorf, in der heutigen Folge besprechen.
Herzlich willkommen. Unsere täglichen Lebensgewohnheiten beeinflussen natürlich auch den Knochen. Nehmen wir das Beispiel Rauchen. Rauchen verändert den Knochenstoffwechsel und führt über kurz oder lang natürlich auch zu einer Veränderung der Knochenstruktur. Dadurch kommt es zu einem Anstieg des Risikos für Knochenbrüche.
Aber auch die Ernährung und Bewegung spielt eine große Rolle für unser Wohlbefinden, Fitness und für unsere Knochen. Die Einheit aus Muskeln und Knochen, also unser Bewegungsapparat, beeinflussen sich gegenseitig und hängen somit auch von der Belastung und von der Ernährung ab. In der heutigen Folge wollen wir uns daher zunächst einmal dem Thema Ernährung widmen. Was gehört denn zu einer knochenbewussten Ernährung?
Eine knochenbewusste Ernährung besteht aus der ausreichenden Zufuhr an Vitamin D und Calcium. Diese beiden Parameter sind für den Knochen an sich von wesentlicher Bedeutung. Calcium und Vitamin D werden normalerweise über die Nahrung aufgenommen.
Wofür ist Vitamin D überhaupt notwendig?
Die Aufgabe von Vitamin D im menschlichen Organismus ist unter anderem die Regelung der Aufnahme von Calcium aus dem Darm und der Einbau von Calcium in den Knochen. Wird nicht genügend Vitamin D gebildet oder aufgenommen, kann es hier zu Mangelerscheinungen kommen. Diese können sogar zu einer Erweichung des Knochengewebes führen. Tatsächlich reicht die über die Ernährung aufgenommene Menge an Vitamin D meist allerdings nicht aus.
Aber Vitamin D wird doch normalerweise auch über die Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet.
Das stimmt. Aber gerade in der dunklen Jahreszeit, etwa von Oktober bis März oder April, steht die Sonne für uns in Deutschland in einem so ungünstigen Winkel, dass die Einstrahlung auf die Haut nicht für eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung reicht. Außerdem halten sich die wenigsten Menschen in der dunklen und kalten Jahreszeit mit unbedeckter Körperoberfläche in der Sonne auf. Und neben der Kleidung und der Stellung der Sonne spielt beispielsweise auch die Nutzung von Sonnencreme hinsichtlich der Bildung von Vitamin D eine Rolle. Es wird empfohlen, dass man in der hellen Jahreszeit durch ca. 30 Minuten Aufenthalt in der Sonne seinen Vitamin-D-Spiegel versucht anzuheben. Hierbei reicht es aus, wenn die Hände, Unterarme und das Gesicht der Sonne ausgesetzt sind. In der dunklen Jahreszeit kann man dann mit Tropfen oder Tabletten den Vitamin-D-Spiegel unterstützen.
Ja, aber man weiß ja auch, dass im Alter die Fähigkeit, Vitamin D in der Haut zu bilden, abnimmt.
Du hast recht. Im Alter kann die Haut nicht mehr so gut Vitamin D bilden. Das hängt mit der Hautalterung und dem Stoffwechsel in den Hautzellen zusammen. Außerdem halten sich ältere Menschen nicht mehr so viel in der Sonne auf. Und tragen meist auch weniger kurze Kleidung.
Du wirst ja sicher von deinen Patientinnen und Patienten auch häufig gefragt, in welchen Lebensmitteln viel Vitamin D enthalten ist und wie viel man eigentlich einnehmen soll. Es ist schwierig, die empfohlene Tagesdosis Vitamin D3 regelmäßig über die Ernährung aufzunehmen. Zum Beispiel enthält 100 Gramm Lachs ca. 640 internationale Einheiten Vitamin D3, 100 Gramm Hering ca. 1000 Einheiten und ein großes Hühnerei zum Beispiel ca. 100 Einheiten. Insgesamt enthält Gemüse nur in Ausnahmen Vitamin D. Man kommt also bei der Ernährung nur sehr schwer auf die empfohlenen 1000 Einheiten täglich. Daher wird eine Einnahme in Form von Tabletten oder Tropfen ja auch empfohlen.
Kann man auch zu viel einnehmen? Ich werde auch oft von Patienten gefragt, was der Normalwert für Vitamin D im Blut ist.
Ja, die Meinungen über den optimalen Vitamin-D-Spiegel im Blut sind sehr verschieden. Auf jeden Fall sollte sich der Wert zwischen 20 und maximal 80 Nanogramm pro Deziliter bewegen. Liegt der Vitamin-D-Spiegel länger deutlich unterhalb der erwähnten Werte, kann das dem Knochen schaden. In untersuchten Knochenproben konnte man nachweisen, dass in denen dann teilweise nicht verkalktes Knochengewebe zu erkennen war. Umgekehrt haben zu hohe Werte bei einem Serumspiegel im Blut von über 100 Nanogramm pro Deziliter eine erhöhte Sturzneigung zur Folge.
Aber auch eine ausreichende Menge an Eiweiß pro Tag ist notwendig, um die Muskulatur und den Knochen zu erhalten oder wieder aufzubauen.
Wie viel Eiweiß sollte man denn täglich essen? Gerade bei älteren Menschen ist es manchmal schwierig, eine entsprechende Ernährung umzusetzen, oder?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat auf ihrer Website hierzu viele interessante Informationen zusammengestellt. Der Bedarf an Eiweiß nimmt mit dem Alter sogar noch zu. Man sollte ab dem 65. Lebensjahr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht essen. Bei einem 70 Kilogramm schweren Erwachsenen sind das 70 Gramm Eiweiß pro Tag. Bei Sportlern kann der Bedarf noch höher liegen.
Aber bedeutet das dann, dass wir bis ins hohe Alter größere Mengen Fleisch essen müssen?
Nein, es muss ja nicht immer Fleisch sein. Es gibt eine Vielzahl sogenannter proteinreicher Lebensmittel. Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen und Bohnen oder auch Soja enthalten viel Eiweiß. Aber auch in Getreide ist Eiweiß enthalten. Und es gibt natürlich den großen Teil tierischer Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milchprodukte oder Eier, die einen hohen Eiweißanteil haben. Wer also kein Fleisch essen möchte oder kann, findet ausreichend viele Alternativen.
Auch bei einer veganen und vegetarischen Ernährung sollte die Aufnahme von notwendigen Nährstoffen sichergestellt werden. Es empfiehlt sich daher ganz bewusst, auf eine ausreichende Zufuhr von Kalzium, Vitamin D und Eiweiß zu achten, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt. Allerdings muss man auch sagen, dass die Studienergebnisse zu diesem Thema noch nicht ein wirklich klares Bild ergeben. Jedenfalls scheint es zum aktuellen Zeitpunkt keine eindeutigen Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche bei veganer oder vegetarischer Ernährung zu geben. Was sich in den Studien aber zeigt, ist, dass das Training der Muskulatur neben der Ernährung besonders wichtig ist.
Wie schon zu Beginn erwähnt, zu einer knochengesunden Lebensweise gehört neben der Ernährung eben auch die Bewegung und die Vermeidung von Risiken für den Knochen. Aber darauf kommen wir in einer anderen Folge des Podcasts zu sprechen. Aber sag mal, wirst du eigentlich auch so häufig nach Vitamin K gefragt?
Ja, quasi ständig. Das ist allerdings ein komplexes Thema.
Genau, es fängt schon damit an, dass Vitamin K eigentlich ein Oberbegriff für mehrere Unterformen ist. Diese Unterformen haben dann auch jeweils andere Wirkungen. Wahrscheinlich kennen viele Vitamin K auch aus dem Bereich der Blutgerinnung. Dort spielt es für die Gerinnung und bei bestimmten Medikamenten eine große Rolle. Es gibt aber auch Vitamin K, das für den Knochen wichtig ist.
Je länger wir darüber sprechen, desto mehr meine ich, wir sollten dazu vielleicht eine eigene Folge machen.
Das klingt gut. Ich meine, wir haben die wichtigsten Punkte zum Thema knochenbewusste Ernährung angesprochen. Nur Kalzium fehlt noch.
Ach ja, genau. Kalzium ist der zentrale Baustein des Knochens. Aus Kalzium werden die Kristalle gebildet, die die Knochenmineralien ausmachen. Wie viel Kalzium empfiehlst du deinen Patientinnen und Patienten denn?
Also, ich orientiere mich dabei an den Empfehlungen in der Leitlinie zur Behandlung der Osteoporose und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Dort wird eine Gesamtmenge von 1000 Milligramm Kalzium pro Tag empfohlen. Was empfiehlst du denn deinen Patientinnen und Patienten?
Das empfehle ich auch. Am besten mit der Ernährung und nicht unbedingt über Tabletten oder Brausetabletten. Wenn man Kalzium über die Ernährung einnimmt, wird es besser vom Körper aufgenommen. Da Leitungswasser oft nicht genug Kalzium enthält, empfehle ich auch gerne, nach einem Mineralwasser zu suchen, das kalziumreich ist und vor allem schmeckt. Je nachdem gibt es Wassersorten, die zwischen 300 und 600 Milligramm Kalzium pro Liter enthalten. Zusammen mit der normalen Ernährung reicht dann oft schon eine Flasche plus Ernährung, um den Tagesbedarf zu decken.
Es ist auf jeden Fall sinnvoller, nicht die ganze Menge auf einmal einzunehmen. Der Körper kann große Mengen Kalzium nicht aufnehmen, daher ist eine über den Tag verteilte Einnahme sinnvoller. Neben Mineralwasser gibt es natürlich noch weitere Kalziumquellen wie Milch und Milchprodukte, Käse und bestimmte Gemüsesorten.
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, wenn man sich im Internet nach Tabellen umschaut, in denen die Nährstoffe der jeweiligen Lebensmittel aufgeführt sind und dann die tägliche Ernährung einmal damit abgleicht.
Genau. In vielen Fällen ist in der normalen Ernährung bereits eine große Menge der benötigten Nährstoffe enthalten. Zusammengefasst ist also eine proteinreiche Ernährung mit einer ausreichenden Menge an Kalzium und Vitamin D wichtig.
Wunderbar zusammengefasst. Damit können wir uns verabschieden und freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie einige neue Informationen sammeln konnten.
Wir freuen uns auf Sie. Bis bald in einer neuen Folge unseres Podcasts. Achten Sie auf Ihre Knochen.